Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Monika Seinscher am Mikrofon. Herzlich willkommen. Haben Sie in letzter Zeit dieses Geräusch gehört? Die Kraniche ziehen zurzeit über Deutschland hinweg in ihre Winterquartiere nach Südeuropa. Eine ganz schön lange und anstrengende Reise. Biologen haben jetzt untersucht, welchen Preis Tiere für solche langen Wanderungen zahlen. Damit starten wir gleich in die Sendung. Außerdem schauen wir auf den Streit um die elektronische Patientenakte, der sich zurzeit zuspitzt. Wir haben eine prähistorische Pferdeschlachterei im Programm. Und wir haben zumindest Hinweise darauf, dass das schmelzende Eis Grönlands den Meeresspiegel wesentlich stärker in die Höhe treiben könnte, als bislang schon befürchtet. Kraniche, Schwalben, Störche, aber auch Rentiere, die meisten Wale und viele andere Tiere wandern jedes Jahr Tausende von Kilometern weit, etwa zwischen ihren Sommer- und Winterquartieren hin und her. Dass solche Wanderungen den Tieren viel abverlangen, ist schon lange bekannt. Aber wie hoch die Kosten genau sind, war bislang unbekannt. Für Vögel und Säugetiere gibt es nun eine erste Untersuchung, heute erschienen im Fachmagazin Nature Communications. Diese Studie zeigt auch, warum wandernde Arten stärker unter den Umweltveränderungen derzeit zu leiden scheinen als sesshafte. Dagmar Röhrlich hat mit einem der Autoren gesprochen.
Am Anfang stand eine Diskussion auf einem Workshop über Tierwanderungen. Welche Kosten fordert dieser Lebensstil beispielsweise von einem Zugvogel im Vergleich zu einer sesshaften Verwandtenart? Um dieser Frage nachzugehen, entschied sich ein Team an der University of Exeter, die gesamte Lebensspanne der Tiere zu vergleichen.
So there's this fantastic resource called the Amniotes Database, which holds.
Es gibt eine fantastische Datenbank, die tausende Informationen über einzelne Arten von Vögeln und Säugetieren enthält. Ihre Körpergröße etwa, ihr Gewicht, die Zahl ihrer Nachkommen oder ihre Überlebensraten.
Bei 1300 Arten von Vögeln und Säugetieren waren die Daten so vollständig, dass sie für die Untersuchung taugten, erläutert Stuart Bearhop von der University of Exeter. Die Ergebnisse?
Zugvögel tendieren dazu, kleiner zu sein als vergleichbare sesshafte Arten. Das liegt natürlich daran, dass die energetischen Kosten des Fliegens mit der Masse steigen. Wer lange Strecken fliegt, versucht, diese Kosten zu senken.
Doch bei vielen extremen Langstreckenfliegern scheint das anders zu sein. Aber das täuscht. Tatsächlich vergrößert sich nur ihre Flügelspannweite, während die Körpermasse geringer ist als bei den entsprechenden sesshaften Arten. Bei den laufenden oder schwimmenden Säugetieren ist die Beziehung umgekehrt. Sie sind in der Regel größer.
Dahinter steckt, dass sich größere Tiere beim Zurücklegen großer Distanzen viel effizienter durch das Wasser oder an Land bewegen.
Außerdem produzieren wandernde Arten früher und mehr Nachwuchs und sterben jünger als ähnliche nicht migrierende Arten.
Wir erkennen Muster. Migrierende Arten leben schneller als solche, bei denen nur ein Teil der Population wandert. Und die leben schneller als dauerhaft sesshafte.
Denn die Energie, die die Tiere einsetzen, um sich beispielsweise durch ihre Wanderungen je nach Jahreszeit verschiedene Ressourcen zu erschließen, die fehlt für andere Zwecke, etwa für den Erhalt des eigenen Körpers. Um sich daran anzupassen, geben sie der Fortpflanzung Vorrang.
Der Preis, den die Wanderungen mit Blick auf das Überleben fordern, wird ausgeglichen dadurch, dass sie mehr Nachkommen produzieren. Ihre evolutionäre Fitness ist also genau die gleiche wie die der sesshaften Spezies. Sie spielen das Spiel des Lebens nur auf eine etwas andere Weise.
Die Untersuchungen werfen ein Schlaglicht darauf, warum Zugvögel beispielsweise derzeit stärker verschwinden als sesshafte. Wanderbewegungen, erklärt Stuart Bearhop, sind riskant. Wer wandert, tut dies in der Hoffnung, den Zug zu überleben und am Zielort die richtigen Bedingungen vorzufinden.
Der Artenverlust kann deshalb tatsächlich auch mit der Lebensgeschichte zu tun haben. Wenn sich die Umwelt verändert, können sich die Risiken der Migration und damit die Sterblichkeit erhöhen oder die Reproduktionsraten sinken.
In Zeiten des Klimawandels könnten Zugvögel schlicht ihre Chance verpassen. So bleibt Arten, die in der hohen Arktis brüten, nur ein kurzes Zeitfenster dafür. Und wenn die Bedingungen dann nicht stimmen, kann eine ganze Generation ausfallen. Und weil die Arten kurzlebig sind, lässt sich das kaum wieder wettmachen.
Dagmar Röhrlich war das über die Kosten der Tierwanderung. Die elektronische Patientenakte ist eigentlich seit ihrer Erfindung hoch umstritten. Die einen erhoffen sich dadurch bessere und schnellere Behandlungsmöglichkeiten, die anderen sehen sie quasi als Vorstufe zur Überwachungshölle. Am 1. Januar 2021 soll die elektronische Patientenakte eigentlich kommen. Aber zurzeit spitzt sich der Streit um sie dramatisch zu. Das war auch auf der virtuellen Konferenzmesse Medica zu spüren, die Peter Welchering für uns verfolgt. Peter, worum geht es bei dem aktuellen Streit?
Also im Wesentlichen um eine Reaktion der Gematik auf die Forderung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Ulrich Kelber nach mehr Datenschutz und nach besserer Datensicherheit eben genau für diese elektronische Patientenakte. Die Gematik oder in Langform eben Gesellschaft für Anwendung der Gesundheitskarte, MBH mit beschränkter Haftung, die soll ja die IT-Infrastrukturen im Gesundheitswesen entwickeln. Und inzwischen gehört ja diese Gesellschaft zu 51% dem Staat. Und einer der Streitpunkte bei der elektronischen Patientenakte ist das Zugriffsrecht. Denn wenn die Akte dann zum 1. Januar 2021 eingeführt wird, dann können die Versicherten nicht entscheiden, auf welche Daten in ihrer digitalen Patientenakte denn die unterschiedlichen Fachärzte, Apotheker, Therapeuten und sonstigen Leistungserbringer, so nennt man die, dann auch wirklich zugreifen dürfen. Bis zum Jahr 2022 können die Versicherten eben genau diese Zugriffsrechte erstmal überhaupt nicht steuern. Also sie können nur alles freigeben oder nichts freigeben. Und ab dem Jahr 2022 soll das dann per Smartphone oder Tablet möglich sein. Also dann kann ich als Patient etwa festlegen, dass zum Beispiel mein Zahnarzt den Bericht des Psychiaters nicht einsehen kann. Aber auch das klappt ab 2022 nicht vom PC und nicht vom Laptop. Und genau das alles hat der Bundesdatenschützer kritisiert. Der hat sogar eine offene Warnung an die Krankenkassen geschickt, also vor der Einführung der elektronischen Patientenakte gewarnt. Und das ist natürlich auf der virtuellen Medica ein großes Thema. Und da gab es dann Äußerungen von einem Gematikvertreter. Und diese Äußerungen, die heizen den Streit jetzt so ein bisschen auch an.
Was hat der Gematik-Vertreter denn gesagt?
Ja, also Charlie Bunard, das ist der Gematik-Produktmanager für die elektronische Patientenakte, der wurde gefragt, warum der geforderte differenzierte Zugriffsschutz, also Zahnarzt darf auf die psychiatrischen Befunde nicht zugreifen, und das nennen die Fachleute dann feingranular, warum also so ein feingranularer Zugriffsschutz nicht in die elektronische Patientenakte eingebaut würde, zumal da gäbe es ja ein Angebot von der AOK dafür. Und Charlie Bunard hat dann geantwortet, dass erstens das AOK-Angebot der Gematik nur bedingt bekannt sei, also man hat sich mit dem Konzept nicht richtig auseinandergesetzt. Und zweitens, die AOK, dieses AOK-Konzept, das würde gar nicht so richtig helfen, denn es passe nicht in die Lieferkette der Gematik. Warum es da nicht reinpasse, das wurde dann auch von ihm auf mehrfache Nachfrage nicht näher begründet. Ganz kurz vor der Sendung hat die Gematik noch eine Mail dazu geschickt, allerdings im Wesentlichen im Prinzip das Argument von Charlie Bunard wiederholt, das funktioniert dann eben nicht vielleicht ganz so. Und das ist natürlich schon eine harte Aussage. Da wird eine Lösung für das Problem angeboten, dass die Akzeptanz der elektronischen Patientenakte bei der Einführung schon zunichte machen könnte. Und wenn das Problem nicht gelöst wird, dieses Zugriffsproblem, dann wird die Akzeptanz deutlich sinken. Und die Gematik sagt auf der Medica dazu, ja, wir kennen das Konzept, die Lösung dafür, aber vielleicht funktioniert es ja nicht.
Wie neu ist denn dieser Vorschlag der AOK für diese Lösung, dass Versicherte ihre elektronische Patientenakte festlegen können, wer auf welche Dokumente Zugriff haben soll? Ist es so neu, dass die Gematik das noch gar nicht kennen kann?
Nee, den Vorschlag gab es schon im Sommer. Am 19. August etwa hat die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Barbara Thiel, in der Bundespressekonferenz von Gesprächen mit der AOK Niedersachsen berichtet, dass eben die AOK so ein feingranulares Zugriffskonzept ab dem 1. Januar 2021 anbieten könnte. Allerdings wies die niedersächsische Datenschützerin auch damals schon darauf hin, dass es laut Gematik wohl nicht möglich sein würde, eben dieses AOK-Konzept in die Telematikstruktur der Gematik zu implementieren. Und dass die Gematik hier keine standardisierten offenen Zugang zu ihrer Telematikinfrastruktur für alle zulässt, das ist ja in der Vergangenheit schon öfter kritisiert worden. Die Gematik hat sich im August dazu nicht direkt geäußert. Die hat lediglich mitgeteilt, das Zugriffskonzept sei ja dann ja für die EPA, also die elektronische Patientenakte, ab 2022 vorgesehen. Allerdings, wie gesagt, da auch nur auf Tablets und Smartphones. Und die Äußerungen von Charlie Bunard auf der virtuellen Medica, die lassen das jetzt in einem anderen Licht erscheinen. Die Gematik will offenbar diese Lösung einfach nicht.
Ganz kurz, wie wird denn die Auseinandersetzung um die elektronische Patientenakte jetzt weitergehen? Es bleibt ja nicht mehr viel Zeit bis zum 1. Januar.
Nee, Bundesdatenschützer Kelber hat gesagt, er wird nach dieser Warnung dann demnächst eine Weisung an die Krankenkassen rausgeben und da wird es noch kräftig Streit geben, unter Umständen auch gerichtliche Auseinandersetzungen.
Vielen Dank. Das war Peter Welchering über den Streit um die elektronische Patientenakte. Haben Sie schon mal versucht, ein Pferd zu schlachten? Wenn wir mal alle moralischen Aspekte dabei außen vor lassen, ist das allein schon körperlich eine Herausforderung. So ein Pferd ist ja ganz schön groß. Trotzdem haben das schon unsere Vorfahren, und zwar unsere ganz frühen Vorfahren, vor fast 500.000 Jahren hingekriegt. Und das auch noch mit einer beeindruckenden Logistik. Das zeigt die gerade abgeschlossene Ausgrabung und Analyse einer prähistorischen Schlachterei im englischen Boxgrove. Michael Stang hat darüber mit Matt Pope vom University College London gesprochen.
Boxgrove, as we understand it now, entire preserved paleo landscape.
Bei Boxgrove, so ist nun klar, handelt es sich um eine alte Landschaft, so Archäologe Matt Pope. Die ersten Ausgrabungen nahe des kleinen Örtchens in der südenglischen Grafschaft Sussex begannen schon 1982, nachdem dort am Rande eines ehemaligen Steinbruchs an einigen Stellen altsteinzeitliche Faustkeile entdeckt worden waren. Im Laufe der Jahrzehnte konnten die Forschenden ein 26 Kilometer großes Gebiet früher Besiedlung ausmachen, das neue Einblicke in die Lebensweise der damaligen Menschen bietet. Jetzt ist die Analyse abgeschlossen, so der Forscher vom University College London.
Die wichtigste Stelle ist jene, an der ein einzelnes großes Pferd geschlachtet wurde.
Und zwar schon vor rund 480.000 Jahren. Damals erstreckten sich dort gewaltige Graslandschaften, in denen nicht nur früher Rinder, Bären, Hirsche und Hyänen lebten, sondern auch Pferde. Und diese wurden von den damaligen Bewohnern der britischen Insel gezielt gejagt und fachgerecht zerlegt. Das zeigen eindeutige Schnittspuren an den Knochen, die nicht von Aasfressern stammen.
In dieser Pferdeschlachterei haben wir jedoch keine vollständigen Handäxte gefunden, dafür aber fast 2000 Steinartefakte, die aus der Herstellung solcher Äxte stammen. Dort gab es also auch eine Produktionsstätte. Und wir wissen, dass damals dort mindestens 8 Personen gearbeitet haben, die diese Handäxte herstellten. Aber als sie diesen Ort verließen, nahmen sie ihre Werkzeuge mit.
Bei diesen Steinartefakten handelt es sich um Feuersteinfragmente, die Matt Pope und sein Team in einer Art 3D-Puzzle rekonstruieren konnten. Heraus kam eine fußballgroße Feuersteinknolle, also das Rohmaterial, aus dem damals ein Faustkeil gearbeitet wurde. Solche Rekonstruktionen gelangen dem Team an mehreren Plätzen, an denen gleichzeitig gearbeitet wurde. Die Werkzeuge waren derart scharf, dass die Menschen damals ein ausgewachsenes Pferd nicht nur aufbrechen, sondern komplett auseinandernehmen und verwerten konnten.
Das Interessante ist auch, dass jedes einzelne dieser 700 oder 800 Knochenstücke zu einem einzigen großen weiblichen Pferd gehört.
Jedoch war es Matt Pope zufolge weder Hunger noch Verzweiflung, der die Menschen damals dazu trieb, ein Tier in Gänze zu verwerten. Im Gegenteil, die Jäger waren erstaunlich gut organisiert und handwerklich äußerst geschickt gewesen.
Wir sehen sehr komplexe Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Steinabschlägen und Dingen wie bestimmte Teile des Kadavers, wo Knochen auch zu Werkzeugen für die Herstellung von Steinäxten genutzt wurden. Wir wissen, dass es hier mehr als diese 8 Leute gab, vielleicht eine Gruppe von 30 oder 40 Personen, die alle zur Arbeit eingeteilt waren. Das Ganze ist also mehr als eine Jagdgesellschaft. Das war wahrscheinlich der Großteil der gesamten Bevölkerung der frühen Menschen in dieser Region. Und alle waren dort einige Stunden lang mit der Schlachtung beschäftigt.
Zwar wurden in der Gegend keine menschlichen Knochen gefunden, aber als Jäger kommen eigentlich nur Vertreter von Homo heidelbergensis in Frage, so Matt Pope. Jene robuste Menschenart, aus der sich später in Europa die Neandertaler entwickelten.
Michael Stang war das über eine prähistorische Schlachterei in England. Wenn es warm wird, schmilzt Eis. Das gilt für Eiswürfel in einem Cocktailglas genauso wie für den Eispanzer in Grönland. Nur dass der durch die Eisschmelze auch noch den Meeresspiegel in die Höhe treibt. Dass er das tut und in Zukunft noch stärker tun wird, ist schon lange klar. Allerdings zeigt eine Studie, die heute in Nature Communications erscheint, dass das schmelzende Eis Grönlands in Zukunft möglicherweise wesentlich stärker zum Meeresspiegelanstieg beitragen wird, als bislang schon befürchtet. Einer der Autoren der Studie ist Ingo Sasken vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Ihn habe ich gefragt, was die Forschenden genau untersucht haben.
Also wir haben den Eisrückgang von 3 großen Gletschern in Grönland ungefähr für das letzte Jahrhundert uns angeschaut. Und unsere Studie fokussierte sich dabei auf den Jakobshafen-Eisstrom in Westgrönland und die Gletscher mit dem Namen Kangerlussuaq und Helheim in Ostgrönland. Und für die letzten 3 Jahrzehnte gibt es ja sehr gute Satellitendaten, wie sich diese Gletscher entwickelt haben. Aber um eben ein Bild auch von der längerfristigen Entwicklung zu bekommen, mussten wir eben andere Methoden anwenden. Und dafür haben wir eben Stereoluftbilder ausgewertet nach Gletscherschlifflinien und eben auch im Gelände geologische Formationen wie Endmoränen gesucht und datiert. Und jetzt konnten wir eben die Entwicklung dieser Gletscher für das letzte Jahrhundert rekonstruieren. Und das hilft uns besser zu verstehen, eben wie sensibel oder wie langfristig auch der Eisrückgang auf eine Erwärmung reagiert und welche Prozesse dabei genau eine Rolle spielen.
Warum haben Sie denn ausgerechnet diese 3 Gletscher sich ausgesucht? Also welche Bedeutung haben die für den grönländischen Eispanzer?
Also erstmal ist wichtig zu verstehen, dass diese Gletscher ins Meer münden und gleichzeitig werden sie eben von großen Einzugsgebieten im Landesinneren genährt. Also insgesamt ungefähr 1/8 des Eisausstoßes in Grönland kommt von diesen Eisströmen. Der Meeresspiegelanstieg, wenn jetzt die sich vollständig zurückziehen würden, läge bei etwa 1 Meter. Aber interessant ist auch noch was anderes, nämlich dass der Jakobshafen und der Kangerlussuaq-Gletscher, die liegen auf Grundgestein, was zum Landesinneren hin immer tiefer wird. Und das bedeutet, wenn sich der Gletscher zurückzieht, hat er immer mehr Kontakt mit dem Ozean, der eben als Wärmequelle dient. Und das ist quasi eine selbstverstärkende Rückkopplung. Und anders dagegen der Helheim-Gletscher, dort steigt das Land eben von der Küste landeinwärts an und das stabilisiert im Grunde den Rückzug. Und eben durch den Vergleich dieser topografischen Gegebenheiten kann man eben lernen, wie wichtig diese selbstverstärkende Rückkopplung ist, eben auch für die Zukunft.
Was ist denn bei Ihren Untersuchungen herausgekommen?
Also wir konnten zeigen, dass alle 3 Gletscher seit 1880 an Masse verloren haben. Den globalen Meeresspiegelbeitrag, der eben daraus kam, haben wir auf ungefähr 8 mm geschätzt. Und alle 3 Gletscher sind eben durch die Erwärmung zurückgegangen und ganz besonders stark eben Jakobshafen und Kangerlussuaq mit 30 bzw. 20 Kilometer, eben weil sich das Gletscherbett dort zum Landesinneren hin vertieft. Der Helheim-Gletscher ist im vergangenen Jahrhundert eher stabil geblieben und teilweise gab es sogar Phasen, wo es nochmal einen Vorschub gab. Aber auch in den letzten 10 Jahren zeigen jetzt eben Satellitendaten, dass auch dieser Gletscher sich weiter zurückzieht.
Was bedeuten diese Ergebnisse denn jetzt für Abschätzungen zum grönländischen Eispanzer? Dass der in den letzten Jahrzehnten schmilzt, ist ja nichts Neues.
Genau. Es hilft uns eben nochmal, die jetzigen Veränderungen auch in eine längerfristige Perspektive zu setzen. Also wenn wir jetzt betrachten, dass Grönland sich in den vergangenen Jahrhunderten um etwa 1,5 Grad erwärmt hat, diese Zahlen sind bekannt, und von diesen Gletschern wissen wir jetzt nun, welcher Meeresspiegelanstieg damit einherging, nämlich rund 1 Zentimeter. Wenn wir jetzt Simulationen, Klimasimulationen für die Zukunft anschauen, dann erwarten wir eine Erwärmung bei ungebremstem Klimawandel, die 5-mal so hoch ist. Also wir könnten in Grönland eine Temperatur 8 Grad Celsius höher gegenüber dem vorindustriellen Niveau sehen. Und wenn wir jetzt diese Abschätzung skalieren entsprechend, dann kommen wir eben auf einen Meeresspiegelbeitrag dieser 3 Gletscher, der etwa 3- bis 4-mal so hoch liegt wie der in bisherigen Projektionen. Das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass vielleicht dieser eisdynamische Anteil, wie wir sagen, dieser Rückzugsanteil, dynamischer reagiert und in den Modellen vielleicht noch nicht vollständig korrekt gefasst ist.
Ingo Sasken ist Geophysiker am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Wir machen hier weiter mit den Meldungen und die hat heute Lucian Haas zusammengestellt.
Pfizer und BioNTech haben die klinische Studie ihres gemeinsam entwickelten Corona-Impfstoffes erfolgreich abgeschlossen. Laut Angaben von Pfizer zeige das Endergebnis, dass der Covid-19-Impfstoff zu 95% wirksam war. Rund 40.000 Probanden hatten an der Studie teilgenommen. Unter den älteren Probanden soll die Schutzwirkung bei 94% gelegen haben. Pfizer kündigte an, nun binnen weniger Tage eine Notfallzulassung in den USA beantragen zu wollen. Die dafür nötigen Daten zur Sicherheit der Impfstoffanwendung über 2 Monate lägen bereits vor. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat einem ersten Corona-Schnelltest für den Heimgebrauch eine Notfallgenehmigung erteilt. Der Test ist verschreibungspflichtig und wurde von der US-Firma Lucira Health entwickelt. Der Test reagiert nicht auf Antikörper im Blut, sondern weist das Viruserbgut direkt nach. Er nutzt dafür aber nicht die bekannte PCR-Methode, sondern ein simpleres Verfahren namens LAMP. Die Genauigkeit liegt unter der von PCR-Tests. Der Test erfordert einen Abstrich aus der Nase. Innerhalb einer halben Stunde soll ein Ergebnis vorliegen. Laut Herstellerangaben kostet ein Schnelltest umgerechnet rund 40 Euro. Die Aussichten auf Leben auf der Venus schwinden. Mitte September hatten Astronomen berichtet, sie hätten Spuren von Monophosphan in der Venusatmosphäre entdeckt. Dieses Molekül gilt als möglicher Hinweis auf mikrobielles Leben. Der sensationelle Fund rief in der Wissenschaftsgemeinde einige Zweifler auf den Plan. Sie wiesen unter anderem auf Ungereimtheiten in der Verarbeitung der zugrunde liegenden Daten des Radioteleskops ALMA hin. Das Autorenteam der Originalstudie analysierte die Daten noch einmal und fand tatsächlich einige Fehler. Die korrigierten Berechnungen liefern aber immer noch Signale von Monophosphan. Die Konzentration in der Venusatmosphäre ist nur 7-mal niedriger als anfangs ermittelt. Der mögliche Ursprung des Monophosphans bleibt rätselhaft. Mehr soziale Kontakte fördern die Entstehung von Filterblasen. Das berichtet ein Team von Netzwerkforschern aus Wien im Journal of the Royal Society Interface. Sie übertrugen zwei von Soziologen entwickelte Konzepte über das Kontaktverhalten des Menschen in ein mathematisches Simulationsmodell. Die Modellrechnungen zeigen, wenn die Zahl der sozialen Kontakte vieler Menschen steigt, wie es heute über soziale Netzwerke im Internet geschieht, mündet das ab einem bestimmten Punkt in die wachsende Fragmentierung der Gesellschaft. Die Grundannahme dahinter ist, dass Menschen von sich heraus einen Zustand suchen, der ihnen möglichst wenig Stress bereitet. Haben die Menschen insgesamt mehr soziale Kontakte, läuft das auf die Aufteilung der Bevölkerung hinaus. Und zwar in lauter kleine, in sich relativ abgeschlossene Einheiten, die sich untereinander prächtig verstehen, nach außen hin aber abgeschottet sind. Falsch montierte Kabel sollen den gestrigen Absturz einer Vega-Rakete verursacht haben. Die Rakete des Betreibers Arianespace mit zwei Satelliten an Bord war nach 8 Minuten Flugzeit von ihrem Kurs abgekommen. Analysen übermittelter Flugdaten ergaben, die Aktuatoren, welche die Steuerdüsen der obersten Raketenstufe kontrollierten, wirkten in die genau entgegengesetzte Richtung als per Steuerbefehl übermittelt. Nach Angaben von Arianespace wurden offenbar Kabel beim Zusammenbau der Rakete falsch angeschlossen. Es handelte sich also nicht um einen Fehler im technischen Design der Rakete. Im Juli 2019 war schon einmal eine Vega-Rakete abgestürzt. Damals hatten Techniker eine ungenügende thermische Isolierung einer Raketenstufe als Ursache ausgemacht. Die Vega-Konstruktion wurde daraufhin überarbeitet.
Das waren die Meldungen mit Lucian Haas.
Sternzeit, 18. November. Grönländische Krater unter dem Eis. Einschlagkrater gibt es nicht nur auf Mond und Merkur, sondern auch auf allen anderen Körpern des Sonnensystems mit einer festen Oberfläche. Auch auf der Erde sind mehr als 200 kleinere und größere Einschlagkrater bekannt. In den letzten Jahren sind zwei solcher Strukturen in Grönland dazugekommen. Ein Krater mit rund 30 Kilometern Durchmesser und ein zweiter, der sogar noch 6 Kilometer größer ist. Beide befinden sich unter dem kilometerdicken Inlandeis Grönlands und wurden zunächst in den Radardaten spezieller Erdbeobachtungssatelliten und entsprechender Forschungsflugzeuge gefunden. Hinzu kamen messbare Abweichungen des lokalen Schwerefelds, wie sie für größere Einschlagkrater typisch sind. Eingestürzte Vulkankraterkegel, die Fachleute sprechen von Kalderen, lassen sich dagegen als Erklärung ausschließen. Zum einen sind andere Vulkangebiete Grönlands viele hundert Kilometer entfernt, zum anderen fehlen die, auch für erloschene Vulkane, typischen Abweichungen des lokalen Magnetfelds. Obwohl die beiden Grönlandkrater nur etwa 180 Kilometer voneinander entfernt liegen, müssen sie nicht notwendigerweise gleichzeitig entstanden sein, etwa durch den Einschlag eines Doppelasteroiden. Modelle für die Erosionswirkung der darüberliegenden Eisschichten liefern erste Anhaltspunkte für ihr Alter. Danach dürften beide Krater irgendwann innerhalb der letzten 100 Millionen Jahre entstanden sein. Spätestens aber vor rund 80.000 Jahren, denn so alt ist der heutige Eisschild in dieser Gegend.
Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinscher. Nach uns um 17.05 Uhr folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Und dort fragen die Kollegen unter anderem, wie abhängig ist die EU von China? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.